Ja, eigentlich braucht es tatsächlich so einen Fokus auf nachhaltiges Bauen und diese Aspekte, aber die braucht es nicht aus einer Person, sondern eigentlich muss sich die ganze Architektur darin umwidmen.
Zukunftsorte, der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsorte. Mein Name ist Lilly Stegner und ich freue mich, wenn ihr wieder einmal dabei seid, wenn wir neuen spannenden Aspekten rund um das Gebäude der Zukunft auf den Grund gehen. Heute wollen wir uns mal mit den Architekten von morgen beschäftigen. Ich weiß ja nicht, ob ihr studiert habt. Ich habe es, vor 12 Jahren habe ich das erste Mal einen Fuß in meine Alma Mater, die Heinrich-Heine-Uni hier in Düsseldorf, gesetzt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, würde ich die gleichen Vorlesungen heute nochmal besuchen, dann würden da ganz andere Inhalte besprochen. Denn logischerweise entwickelt sich auch das weiter. Deshalb sind ja Hochschulen und Universitäten nicht nur Orte der Lehre, sondern eben auch der Forschung. Hier in Düsseldorf gibt's bald eine Neuerung für die Studierenden. Am EUREF-Campus sollen nämlich nicht nur Unternehmen einziehen, dort wird auch gelehrt. 4 Universitäten und Hochschulen beteiligen sich da am Aufbau und später natürlich auch an der Durchführung der Studiengänge auf dem Campus. Unter anderem auch die Hochschule Düsseldorf. Insgesamt 5 Studiengänge sollen da entstehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut mal auf der Website von EUREF dazu vorbei. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Wie das mit der nachhaltigen Architektur heute schon läuft, darüber habe ich mit gleich 3 Gästen gesprochen. Der erste davon ist Eike Musal. Er ist Professor für Gebäudeperformance an der Hochschule in Düsseldorf. Was das genau ist und was gerade so bei ihm an der Hochschule in Sachen Nachhaltigkeit passiert, das hat er mir erzählt.
Herr Musal, Sie sind Professor für Gebäudeperformance hier an der HSD, an der Hochschule in Düsseldorf. Für alle, die jetzt noch nie bei Ihnen im Hörsaal saßen, was heißt das? Was bedeutet das, Gebäudeperformance?
Genau, also mein Lehrgebiet Gebäudeperformance habe ich deswegen so benannt, also ich habe es umbenannt, nachdem ich berufen wurde, weil ich mich mit sehr vielen Themen beschäftige, die sich auch irgendwie mit Bewertungen und mit Zahlen von Gebäuden oder in Gebäuden beschäftigen. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Raumkomfort, ne, wo es um CO2-Konzentrationen oder Luftfeuchte geht. Ich beschäftige mich mit Energiebilanzen von Gebäuden, die sich eben auch in Zahlen ausdrücken, und ich beschäftige mich mit sogenannten Global Warming Potential, also mit dem CO2-Ausstoß der gebauten Materialien. Also ganz viel Zahlenwerk und deswegen auch viel Bewertung von Qualitäten und deswegen auch dieser Begriff Gebäudeperformance.
So, das heißt gar nicht mal das Gebäude an sich, sondern was dann da drin passiert und wie es dann sich darin anfühlt oder welche Daten Sie da auch immer erheben.
Genau, also wir letzten Endes erheben wir gar nicht so viel Daten, sondern es ist eben in der Lehre so, dass wir mit den Studierenden viel daran arbeiten, diese Qualitäten auch bewertbar zu machen. Also gerade der Raumkomfort ist eben eine ganz wichtige Größe, dass Studierende einfach wissen oder generell Architektinnen und Architekten wissen, dass der Raumkomfort eine ganz entscheidende Größe ist für den Erfolg von Gebäuden. Denn wenn niemand sich gerne in den Räumlichkeiten aufhält, dann werden Gebäude relativ schnell eben auch obsolet, und obsolete Gebäude werden irgendwann rückgebaut, also abgerissen, und dann sind sie definitiv nicht nachhaltig. Also insofern ist das eine ganz wichtige Komponente, die man im Blick behalten muss. Und damit beschäftigen wir uns recht viel.
Sie haben es gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist da ein elementares Thema in Ihrem Beruf quasi. Braucht es diese Disziplin deshalb, weil Nachhaltigkeit vielleicht in der Architektur bisher noch nicht so eine riesige Rolle gespielt hat?
Eigentlich braucht es tatsächlich so einen Fokus auf nachhaltiges Bauen und diese Aspekte, aber die braucht es nicht aus einer Person, sondern eigentlich muss sich die ganze Architektur darin umwidmen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich zum Beispiel erkläre, dass der Raumkomfort eine entscheidende Größe für die Nachhaltigkeit von Gebäuden ist, aber zum Beispiel in der Baukonstruktion oder auch im Entwurf an dieser Aspekte jetzt nicht beachtet werden, wie zum Beispiel Konstruktion oder eine sinnvolle Außengestaltung. Also auch da sozusagen muss die Nachhaltigkeit mit abgebildet werden, und Architektur funktioniert immer nur ganzheitlich.
Das heißt, es muss von Anfang an in jeden Aspekt mit reinfließen, damit es am Ende auch wirklich funktionieren kann.
Ganz genau. Und da müssen wir definitiv ein Umdenken erwirken. Das war sicherlich in den vorangegangenen Jahrzehnten nicht unbedingt immer der Fokus in der Architektur. Insofern müssen wir da uns alle sicherlich hinbewegen, und ich treibe das sehr gerne mit hier an.
Jeden Tag aufs Neue.
Ganz genau, ja.
Wo sind denn so Ihrer Meinung nach die größten Stellschrauben, wo wir vielleicht noch das meiste Potenzial bisher verschenken oder vergeben?
Ja, bisher haben wir uns immer sehr stark mit dem Betrieb von Gebäuden beschäftigt und dann da auch eben sehr stark mit dem Energieaufwand für den Betrieb von Gebäuden. Und das wandelt sich gerade aktuell stark, auch vollkommen zu Recht, dahin, dass wir sagen, wir wissen eigentlich, wie wir energieeffizient betreiben können. Also das Heizungsgesetz, was ja eigentlich das Gebäudeenergiegesetz ist, hat sozusagen diesen Effizienzpfad recht weit schon beschritten und an ein gutes Ziel geführt. Aber jetzt blicken wir viel auf das, wie wir denn bauen. Also das Material, mit dem wir bauen, wie wir konstruieren, wie wir auch Materialien fügen, sodass sie vielleicht auch wieder lösbar sind und in Stoffkreisläufe überführt werden können. Und dass wir auch zum Beispiel flexibel bauen. Also dass wir umbauen können, ohne dass wir gleich ein ganzes Gebäude abbrechen müssen und neu bauen müssen. Das sind sicherlich ganz entscheidende Parameter. Und zuletzt geht es immer auch jetzt darum, dass wir viel im Bestand natürlich bauen, also und den Abriss vermeiden.
Ja klar, ich meine, wir haben schon ziemlich viele Gebäude hier stehen bei uns in der Stadt, im Land. Da muss man auch dran gehen.
Genau, das ist manchmal natürlich schwierig, weil gerade dann, wenn man zum Beispiel die Nutzung verändern möchte, es wurde jetzt in den letzten Jahren auch viel diskutiert, ob wir einen Büroleerstand umwidmen können in ein Wohngebäude. Und da denke ich, muss auch noch viel passieren. Da müssen wir viel Potenziale heben und auch Ideen entwickeln.
Gibt es denn irgendwie einen Ansatz, wie man dieses Thema Nachhaltigkeit und diese ganzen Veränderungen, die Sie gerade beschrieben haben, auch schon so in die absoluten Grundlagen, in die Grundprinzipien von Architektur einbetten kann?
Ja, ich denke schon, dass wir ganz, ganz stark darauf hinweisen müssen, dass wir das Material, was wir verwenden, eben immer aus einem besonderen Grund verwenden. Also zum Beispiel ist der Beton per se nicht nachhaltig, weil die Zementherstellung mit viel CO2-Freisetzung verbunden ist. Aber in Stahlbetonweise zu bauen, ist absolut richtig, wenn ich für sehr lange Zeit ein Gebäude mit sehr hoher Flexibilität erschaffe. Sprich, ich mache zum Beispiel weit auskragende oder weit überspannende Deckenkonstruktionen und dann ist es sicherlich richtig, da mit Stahlbeton zu arbeiten und nicht irgendwo auf ein anderes Material zu setzen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel Holz sicherlich immer so reflexartig ein Baustoff, der mit nachhaltigem Bauen in Verbindung gebracht wird. Und da zum Beispiel können wir in der Konstruktion sehr viel mehr darüber nachdenken, wie wir dieses Holz denn einbauen, an welcher Stelle, welche Menge und wie wir es fügen. Also müssen wir es mit anderen Dingen verkleben oder können wir es stecken oder schrauben oder dübeln, um es auch wieder sozusagen herauslösen zu können und eventuell sogar auch Sortenreihen wieder, ja, wiederverwenden zu können.
Ja, das ist ganz spannend. Wir hatten in dieser Staffel auch schon eine Folge zu dem Thema Holz als Baustoff. Und mein Gast da, Theodor Kaczmarczyk von Mod 21, hat auch gesagt, aus Holz baut man keinen Burj Khalifa. Trotzdem ist es an anderen Stellen ein sehr, sehr sinnvoller Baustoff.
Genau, wobei ich einen Burj Khalifa sowieso nicht bauen würde, tatsächlich.
Gut, das ist eine andere Frage. Sie haben ja selber Ihre Karriere auch mit einem Architekturstudium begonnen. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo Sie sich vielleicht erinnern können, wo Sie gesagt haben, so, nee, irgendwie müssen wir da, es braucht einen neuen Twist, es braucht eine neue Disziplin, einen neuen Ansatz in dieser Architekturlehre?
Ja, ich habe schon im Studium irgendwann gemerkt, dass mich dieses energiesparende Bauen sehr, sehr reizt und dass mir das vor allen Dingen auch hilft, Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich darüber nachdenke, wie groß ein Raumvolumen ist, dann entscheide ich direkt im gleichen Augenblick auch eben über das Luftvolumen, was beheizt werden muss, beziehungsweise was dann auch den Personen im Raum zur Verfügung steht, um einen guten Raumkomfort zu erreichen. Und das fand ich spannend, dass man da diese Verbindungen herstellen kann und man einfach auch einen Halt bekommt dafür, wie man dann auch ein Gebäude entwickelt. Und das war schon so im fünften Semester, oder bin ich relativ sicher, waren so die Erkenntnisse da ziemlich groß. Und da habe ich mich entschieden, dass das will ich weiter beforschen, also damals noch im Studium. Und bekam dann eben zum Glück auch nachher die Gelegenheit, das dann auch in mehreren Forschungsprojekten und auch in der Promotion betreiben zu können, ja.
Und heute offensichtlich, ich meine, es gibt jetzt diese Disziplin, heute ist das mehr implementiert als damals noch.
Ja, ich habe in Wuppertal studiert und da waren die Themen durchaus auch schon präsent. Natürlich nicht ganz so verbunden mit den öffentlichen Diskussionen. Also das heißt, es war eher in so einem Wahlbereich. Man konnte das belegen, konnte sich damit beschäftigen, aber es war sicherlich nicht im Fokus des Studiums. Das hat sich sicherlich geändert. Das hat sich auch hier bei uns an der Hochschule Düsseldorf geändert, dass diesen Themen eben auch nicht nur in meinem Lehrgebiet, sondern generell so auch bei den Kollegen und Kolleginnen einfach sehr viel mehr Beachtung geschenkt wird und wir auch sogar für alle Neuberufungen, die wir hier tätigen, auch eine Präambel haben, in der so ganz klar die Nachhaltigkeits- Ziele formuliert sind.
Am neuen EUREF Campus, der gerade in Düsseldorf gebaut wird, soll ja auch gelehrt werden, wenn er denn mal fertig ist. Es sollen zweisprachige Studiengänge rund um das Thema Smart Energy und Sustainable Buildings entstehen. Sind das vielleicht auch solche Verbindungen aus einem EUREF Campus und einer Hochschule, die in Zukunft ein bisschen, naja, das Thema nach vorne und auch in die Praxis bringen können?
Also bestimmt können weitere Studiengänge, wo sich Menschen spezialisieren können, auch dieses Thema forcieren und auch in die Praxis überführen. Und ich finde es auch gut, dass da breite Angebote entstehen. Mein Masterstudium war auch sehr spezifiziert auf das Thema klimaneutrales Bauen. Also das heißt, da konnte ich mir auch so ein bisschen so mein Thema stecken und profitiere sicherlich noch immer davon. Also ansonsten wäre ich vielleicht auch gar nicht jetzt hier an der Hochschule. Ich finde aber trotzdem, dass gerade so dieses Thema, dieses ganz globale Thema nachhaltiges Bauen, was ja viele Facetten hat, eine Ökologie, Suffizienz, Effizienz, dass das tatsächlich unbedingt in den Alltag und in die gesamtheitliche Disziplin Architektur überführt werden muss, weil es eben auch nur so funktioniert. Architektur ist nicht sozusagen eine Addition von vielen, sondern ist tatsächlich ein rundes Gesamtpaket, wo viele Abwägungen und Synergien auch notwendig sind.
Das heißt, es ist immer gut, wenn mehr und mehr Leute diese Disziplinen auch schon in ihrem Studium beherrschen, damit sie es eben mitnehmen können.
Genau, und eben in der Breite und nicht eben dann erst sozusagen in der Spezifikationsphase am Ende des Studiums. Ja.
Diese Staffel von Zukunftsorte beschäftigt sich ja mit dem Gebäude der Zukunft. Das ist natürlich erstmal ein bisschen abstrakt, weil es wahnsinnig viele Facetten hat. Aber jetzt mal so aus Ihrer Sicht und Ihrer Disziplin heraus, was würde denn das Gebäude der Zukunft ausmachen? Woran würden Sie gerne mal arbeiten, wenn Sie träumen können?
Also im Grunde genommen habe ich, dann kann ich jetzt sagen, habe ich den Traum schon verwirklicht. Also wir haben mit Studierenden im Wettbewerb Solar Decathlon, der 2022 im Finale in Wuppertal stattfand, haben wir eigentlich so einen Traum gemacht, also gelebt sozusagen. Wir haben also ein Haus gebaut, was eigentlich diese ganzen Disziplinen, Energiesparen, Nachdenken über Material, suffizientes Leben, Nachverdichtung in der Stadt, also all diese ganzen Facetten, die uns im Bauwesen aktuell so beschäftigen, beinhaltete. Und wir haben da also auch ein Haus gebaut, was häufig eben nicht passiert im Architekturstudium oder im Kontext der Forschung. Also häufig bleibt man ja doch irgendwo in der Theorie.
Aber ich, am Modell.
Genau, oder man geht in das Modell. Und hier ist wirklich also ein Haus gebaut worden. Wir waren also eins von 16 Teams, was vor Ort ein Haus aufstellen konnte und eben diese Dinge auch wirklich eins zu eins umgesetzt hat und auch dann betrieben hat. Also wir haben es auch nachgewiesen, dass es auch funktioniert. Wir haben auch ein paar Probleme entdeckt, die natürlich nicht so gut funktionieren. Aber das ist schon so ein bisschen so der Traum gewesen, den ich hier so für meinen beruflichen Bereich so sehe. Und der Traum ist mit viel Herzblut betrieben worden, auch mit viel Aufwand, mit viel Leiden auch sicherlich, mit viel Leidensfähigkeit auf allen Seiten. Aber am Ende haben wir da schon, glaube ich, wirklich einen sinnvollen Beitrag geleistet und auch was gezeigt, was so denkbar ist im Bauwesen.
Das ist ja nämlich immer so ein bisschen die Frage so. Es ist schön, wenn man das in der Forschung und in der Lehre alles so skizziert, aber funktioniert es denn auch tatsächlich?
Genau, das ist ganz wichtig, das auch nachzuweisen, beziehungsweise auch zu erkennen, wo Probleme entstehen. Und wir haben bei diesem Haus, was ja eben auch mit Studierenden gebaut wurde und von Studierenden entwickelt wurde, haben wir eben auch Probleme festgestellt. Und das liegt jetzt nicht nur unbedingt daran, dass es Studierende waren, sondern auch wir Professoren, Mitarbeitende haben ja mitgewirkt. Also wir haben aber einfach uns viel gewagt. Also wir haben wirklich versucht, viel Innovation auch in dieses Haus zu stecken. Und dass dann manchmal einfach eine Lernkurve nachher noch entsteht, um Perfektion zu erreichen, ist, glaube ich, normal. Aber das hat schon, glaube ich, in vielen Köpfen einiges bewegt.
Ja, es klingt nach einem spannenden Projekt. Wie kam es denn dazu? Also ich meine, es klingt, als ob das jetzt nichts ist, was irgendwie jedes Semester passiert.
Nee, das können wir nicht jedes Semester machen. Das ist einfach viel zu aufwendig. Und es dauert eben auch jetzt, in dem Fall waren es 2,5 Jahre oder ja, 2,5 Jahre. Aber es kam dazu, dass ich diesen Wettbewerb schon kannte. Habe schon mal teilgenommen in Madrid seinerzeit. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war ich mit Team Wuppertal so ein bisschen involviert. Und als es dann nach Wuppertal kam, habe ich hier mit Kollegen aus dem INLUST, dem Institut für Lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung, an der Hochschule überlegt, ob wir uns da nicht bewerben sollen um eine Teilnahme. Und das Indus ist eben so speziell, weil es interdisziplinär arbeitet. Das heißt also, wir arbeiten dort mit Architektinnen, mit Maschinenbauerinnen, mit Kommunikationsdesignerinnen, mit Sozial- und Kulturwissenschaftlern und arbeiten also gemeinsam an Projekten und bringen also unsere Perspektiven gemeinschaftlich ein und entwickeln dann eben auch ganzheitliche Projekte. Und das Projekt MIMO, was ich eben gerade erwähnt habe, im Solar Kessler, hatte eben diese ganzen Facetten. Also Maschinenbauer haben mit Kommunikationsdesignern gemeinsam gearbeitet, an der technischen Seite, aber auch an dem an dem Konzept, wie wir es auch nicht Fachpublikum kommunizieren können. Also wie funktioniert es technisch? Da haben wir ein Augmented Reality Modell entwickelt und wir haben Kommunikationswissenschaftlerinnen damals nach Wuppertal geschickt, um zu schauen, wie ist die Lage vor Ort und wie müssen wir ArchitektInnen darauf reagieren baulich. Also das heißt, da schließen sich so Kreise und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr wertvolle Perspektive, die wir da einnehmen oder mehrere Perspektiven.
Spannend. Also, falls noch jemand nach einem Studiengang sucht, hier in der HSD.
Absolut, auf jeden Fall hierher kommen.
Sehr gut. Danke.
Ja, vielen Dank auch.
Es tut sich also was an den Hochschulen und das wird auch irgendwann Wirkung in der Praxis zeigen. Denn ohne jetzt mal zu tief in das Thema Generationskonflikte einzutauchen, wenn der Nachwuchs mit einem Wissen ins Berufsleben tritt, was es vorher vielleicht noch gar nicht gab, dann können auch die Älteren was davon lernen. Aber natürlich kann man auch einiges lernen, wenn man die Uni schon länger hinter sich gelassen hat. Bildung hört ja nicht irgendwann auf. Das Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München zum Beispiel bietet Fortbildung an für Menschen, die in genau diesen Bereichen arbeiten. An den Veranstaltungen dort nehmen jedes Jahr um die 3000 Leute teil. In Berlin gibt es außerdem ein Partnerinstitut. Julian Wegel ist Direktor von diesem Institut und hat mir erzählt, wie sich die Menschen dort genau fortbilden in Sachen Nachhaltigkeit. Herr Wegel, Sie sind Direktor am Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München. Können Sie den Hörern vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist?
Ja, das ist ein Institut, das wesentlich die Aufgabe der Fortbildung hat. Aufgabe der Fortbildung von Stadtplanern und Städtebauern und Architekten, die im Bereich genau dieses Städtebaus auch tätig sind. Und die Ausbildung soll das ergänzen, was Hochschulen leisten können. Denn Hochschulen können nicht das ganze Spektrum abdecken. Hochschulen können vor allen Dingen nicht den Praxisbezug alleine herstellen. Und da hilft dieses Institut. Es ist übrigens ein Institut der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Und es ist jetzt mittlerweile über 60 Jahre alt. Die Fachleute werden wissen, dass das Datum 1960 ein ganz wichtiges für die städtebauliche Rechtsentwicklung war. Dort ist nämlich das Bundesbaugesetz verabschiedet worden. Und dieses Bundesbaugesetz und seine Verabschiedung und das, was dann oje oje auf die Verwaltung zukam an neuen Anforderungen rechtlicher Art, Bebauungspläne zu entwerfen und festzusetzen und so weiter und so fort. Das hat dann den Bund und auch die bayerische Staatsregierung dazu veranlasst zu sagen, dann sollten wir doch versuchen, eine extra Ausbildung dafür zu machen, beziehungsweise eine staatliche Ausbildung zu ergänzen für den Bereich der Fortbildung. Also nicht sozusagen parallel oder direkt ans Studium anschließend, sondern eben auch Kolleginnen und Kollegen, und das war sehr hilfreich, die vielleicht schon seit 20, 30 Jahren in diesem Beritt in der Verwaltung tätig waren oder als freie Planer tätig waren oder auf politischer Ebene tätig waren, denen dann eine Möglichkeit zu geben, das etwas systematisch sich anzueignen.
Denn es verändert sich ja auch immer alles. Das ist in allen Lebensbereichen so, aber hier natürlich auch. Sie sagten es schon, Stadtplanung, Stadtentwicklung. Wie groß ist denn das Thema Nachhaltigkeit da? Welche Rolle spielt das?
Zunehmend. Zunehmend groß, einfach deshalb, weil uns bittererweise immer mehr Ressourcen deutlich werden, deren Begrenzung für uns auch eine Änderung unseres Verhaltens bedingt. Das heißt, Nachhaltigkeit ist so ein, wenn Sie wollen, übergreifender Leitbegriff, stammt aus der Forstwirtschaft, ist 300 Jahre alt, beziehungsweise vor 300 Jahren zum ersten Mal schriftlich von einem Karl von Karlowitz in einer forstwirtschaftlichen Studie benutzt worden. Und er hieß damals nur, man darf nicht mehr Holz aus dem Wald entnehmen, als nachwächst. Und insofern ist das also der Ausgangspunkt. Er hat heute ganz witzvolle neue Benennungen. Man spricht von einer Enkelgerechtigkeit unserer Entwicklung. Das heißt, damit ist deutlich, was uns heute alles noch zur Verfügung steht, sollte auch unseren Enkeln zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, wir müssen unser Verhalten in ganz vielen Bereichen verändern. Und wir müssen vor allen Dingen auch den Umgang mit dem Raum, mit der Fläche, mit der Siedlungsentwicklung sehr neu denken.
Da sind wir dann beim Thema Stadtplanung und Stadtentwicklung. Welche Themenbereiche decken Sie denn ab in diesen ganzen Seminaren, Tagungen, Workshops, die Sie da am Institut anbieten, die, naja, sich damit beschäftigen, unsere Welt ein bisschen enkelgerechter zu machen, wie Sie gerade so schön gesagt haben?
Also wir haben eigentlich keine thematische Begrenzung in diesem fachlichen Feld, aber wir orientieren uns, denn wir können ja nicht hunderte Seminare anbieten, vor allen Dingen an aktuellen Fragen. Das heißt, im Moment gerade parallel läuft, von einer Kollegin von mir moderiert, eine Veranstaltung zur Verkehrswende. Mit Verkehrswende, denke ich, kann man mittlerweile doch was anfangen. Ob man nun positiv oder negativ dazu steht, dass Parkplätze jetzt in Baumstandorte umgewandelt werden oder dass man auch versucht, die riesigen Verkehrsflächen in unseren Städten doch zu reduzieren zugunsten von Aufenthaltsqualität, zugunsten von Gestaltqualitäten. Und insofern ist das auch ein sehr stark praxisbezogenes Seminar jetzt, das Mut machen soll in den Verwaltungen, da auch entsprechend experimentell heranzugehen.
Absolut. Also Sie sagen es schon, es steht nicht jeder gleich zu den politischen Entscheidungen, die da an verschiedenen Stellen getroffen werden. Aber dass wir was tun müssen, ist, glaube ich,
ja, klar. Und absolut gibt es natürlich ein Riesenspektrum von solchen Wendethemen, ja, also ob es nun die Agrarwende ist, die sich damit auseinandersetzt, dass Landwirtschaftsflächen immer stärker Wald- und Naturräume ersetzen. Das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das sind weltweit eben Prozesse, an die man sich dann auch einreiht. Könnte ich jetzt ganz schnell weitermachen mit der COP29, die vielleicht der ein oder andere in Tagesschau oder heute in den letzten Tagen gesehen hat. Eine Weltkonferenz der UNO, in der man versucht, irgendwo gemeinsam mit diesen Themen fertig zu werden.
Absolut. Das ist ja auch, wie Sie sagen, ein globales Thema. Es ist ein allumfassendes Thema. Es spielt im Prinzip in jedem Lebensbereich auch irgendwie eine Rolle. Merken Sie denn auch, dass die Nachfrage nach diesen Themen rund um das wahnsinnig vielfältige Thema Nachhaltigkeit dazu nimmt? Also gibt es mehr und mehr Leute, die da nochmal sich fortbilden wollen?
Ja, aus den verschiedensten Anlässen. Der erste Anlass, dass man pflichtgemäß sich fortbilden muss oder sollte, weil es neue rechtliche Voraussetzungen dafür gibt und weil es auch Zielvorstellungen gibt, die konkretes Handeln in den Weg setzen sollen. Also, dass man eben Ziele definiert hat, die heißen, wir wollen CO2-Ausstoß, also dieses Treibhausgas, vermindern um so und so viel Prozent bis dann und dann. Wir wollen sogar in dem Sinne neutral werden bis 2045. Das ist nicht mehr lang, das sind nur noch 20 Jahre. Und was bis dahin umgestellt werden muss, nicht nur das Ausschalten von Kohlekraftwerken, das gerade heute auch wohl in der Presse Gegenstand war, zumindest keine neuen Kraftwerke mehr zu bauen. Mhm. Auch da wieder die Frage, hält sich China, hält sich Russland, hält sich Amerika daran, die dann natürlich ganz wesentlichen Einfluss hätten. Also das ist ein Punkt, dass man muss. Und der andere Punkt ist der, dass doch für viele, auch Politiker gerade, deutlich wird, dass man hier nicht weiter versagen und wegschauen darf, sondern dass man wirklich diese Themen angehen muss. Deshalb haben wir da auch durchaus den Versuch in unserem Institut, diesen unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema gerecht zu werden, indem wir sagen, wir wollen Orientierungswissen, gerade auch für die Politik, für die allgemeinen Zusammenhänge, für das, was von Wissenschaft und den Hochschulen kommt, vermitteln. Und wir wollen andererseits Handlungswissen vermitteln. Das heißt, wir wollen direkt in die Praxis gehen, wollen gute Beispiele, die es schon für dies und jenes Thema gibt, aufgreifen. Ja, man hat jetzt zum Beispiel, um einen Themenkomplex mal zu nennen, gemerkt, dass es nicht nur das Grün in der Stadt als Handlungsfeld gibt, sondern auch das, was man jetzt blau nennt, noch etwas wenig eingeführt, der Begriff, aber eben der Umgang mit Wasser in der Stadt. Ja, einerseits es zu halten, damit Vegetation entsprechend sich auch in der wärmer bis heißer werdenden Stadtstruktur erhalten kann und durch Wasser gekühlt wird. Und andererseits, das wissen wir auch, schrecklicherweise die großen Überschwemmungen der letzten Jahre, die auch absehbar weiter entsprechende Schutzmaßnahmen bedingen. Also Sie sehen ein sehr großes und Sie merken es mir vielleicht auch an, ein sehr spannendes Feld.
Sehr spannendes Thema, sehr vielfältiges Thema. Kommen denn die Teilnehmer, die bei Ihnen zur Fortbildung kommen, kommen die aus einer eigenen Motivation raus oder ist es von Dienstherren? Sie haben gesagt, es gibt natürlich auch verpflichtende Fortbildung, da kommt man nicht drum herum, jetzt mal so blöd formuliert. Aber wie steht es denn um die Motivation der Teilnehmer, die dann tatsächlich da sitzen?
Also damit haben wir eigentlich in der Regel ganz großes Glück. Es sind durchaus sehr motivierte Teilnehmende, die sich einfach des Drucks dieser Thematiken bewusst sind. Und da würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt unterscheiden zwischen einer vorgesetzten Perspektive. Ja, natürlich gibt es das auch und das ist natürlich zu begrüßen, wenn, sage ich mal, ein Chef seine Mitarbeiter oder wahrscheinlich nur einen aus den Gründen, dass dann die Arbeitskapazität natürlich nicht eingeschränkt werden darf, damit motiviert und ihn darauf hinweist, ihm empfiehlt, an so etwas teilzunehmen und hinterher zu berichten. Ja, und insofern ist das etwas, wo wir uns nicht bemühen müssen, nun unbedingt Publikum zu bekommen, sondern im Gegenteil, wir müssen manchmal auch Seminare schließen, weil also sagen, jetzt können keine weiteren mehr teilnehmen, weil das in der Form ist. Und wir machen auch nicht nur Seminare, will jetzt nicht zu ausschweifend werden, sondern natürlich gerade Praxis lässt sich am besten am Beispiel und ganz anschaulich vor Ort zeigen. Insofern sind wir auch sehr froh, wenn wir auch gerade durch die Akademie und ihre Mitglieder die Chance bekommen, in einer anderen Stadt etwas dann vielleicht schon Vorzeigbares uns erläutern zu lassen. Haben wir gerade in den letzten Wochen mehrfach auch hier im bayerischen Umfeld gemacht, waren in Ingolstadt, die also sehr viel auch mit der Frage der Wiederverwertung von Materialien und so weiter schon auf dem Weg haben und in vielen anderen Städten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich, wie man es schafft, Theorie und Praxis da zusammenzubringen. Aber ich sehe schon, Sie haben da auf jeden Fall schon Mittel und Wege gefunden.
Ja, ich will trotzdem jetzt dann wirklich auch ganz offen sagen, da ist noch viel zu machen. Also bisher sind die Universitäten doch immer sehr in sich geschlossen Bereiche gewesen. Und es ging ihm um die Reinheit und Wahrheit der Wissenschaft, aber nicht unbedingt um die Frage, wie man das, was sie an Erkenntnissen hatten, nun irgendwie auch direkt praxisrelevant umsetzt. Aber in diesem Bereich, glaube ich, sind wir wirklich auch recht einflussreich tätig geworden und haben uns dafür auch bestimmte Instrumente ausgedacht. Wir machen zum Beispiel jedes zweite Jahr, gefördert vom Bauministerium, Bundesbauministerium, einen Hochschultag, in dem wir genau diese Verbindung, in dem wir dort auch Praktiker einladen, versuchen wollen zu stärken und zu klären, welche Hindernisse es da gibt. Denn es ist ganz eindeutig so, dass wir gerade auch die Kommunikationsfähigkeit nicht nur in die Praxis bei der Hochschule, sondern auch zwischen den Disziplinen wesentlich steigern müssen. Wir werden mit diesen Themen der Nachhaltigkeit, schön, dass Sie diesen Begriff gleich eingeführt haben, werden wir nur fertig werden können, wenn wir ganz anders als bisher kooperieren und versuchen, gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven die Ziele zu erreichen. Gerade auch in der Frage, wie weit die jetzt ja neu benannte Zivilgesellschaft in solche Prozesse mit einbezogen werden soll. Also nicht nur zwischen Hochschule und der eben von Ihnen angesprochenen beruflichen Praxis, sondern wir sind sehr froh, dass aus der Bevölkerung heraus auch sehr viel Interesse an der Mitgestaltung uns dann das erleichtert.
Genau, aber das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, denn gerade Städtebau und Städteplanung geht uns ja alle an. Ich meine, wir alle leben irgendwo in Städten, in Gemeinden. Trotzdem klingt es für manche Menschen, die sich nicht so damit beschäftigen, vielleicht manchmal ein bisschen realitätsfern fast schon. Wo spüren denn Menschen Veränderungen in Städtebau ganz konkret?
Also ich würde Ihnen sofort folgen, dass nicht unbedingt erkennbar wird, dass etwas und wie und von wem geplant worden ist. Aber ich denke, die Veränderungen in unseren Städten sind doch irgendwo sehr viele betreffend und von sehr vielen auch wahrzunehmen. Ob es denn nun die neuen Baugebiete sind, bei denen wir nun allerdings versuchen, mehr in die bestehende Stadt zu gehen. Ja, also eher zu verdichten, als nun neue Einfamilienhausgebiete vor die Stadt zu setzen. Oder ob es Dinge wie die Neugestaltung, ich hatte es so halb schon angesprochen, im öffentlichen Raum sind, dass man versucht, wirklich neue Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen. Oder dass es auch Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel haben unsere Zentren, Stichwort Kaufhäuser, ja durchaus Schwierigkeiten, auch wirtschaftlich gegen Einkaufsmöglichkeiten, die konkurrierend vor der Stadt entstanden sind, zu bestehen. Und auch da muss dann etwas verändert werden und ich denke, es wird auch wahrgenommen. Also von daher, an der Wahrnehmung kann es nicht liegen. Und dass wir, wie viele Disziplinen, irgendwo denken, wir werden viel zu wenig öffentlich mit unseren positiven Taten auch wahrgenommen. Gut, das ist ein allgemeines Thema, aber da gibt es sehr viel Bewegung. Es gibt durchaus ein neues Interesse daran, an solchen Gestaltprozessen teilzunehmen. Da gibt es so ein wunderbares, schönes Wort auch dafür. Das sind dann Reallabore, ja, also in denen eben experimentell, denn die Lösung haben wir noch nicht, wir müssen es einfach ausprobieren, eben entsprechende Planungsaufgaben gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erörtert werden.
Das gehört ja auch dazu, wie Sie gesagt haben, wenn man Dinge verändern will und neu machen will, muss man auch immer mal ein bisschen testen. Und vielleicht geht das eine oder andere schief, aber es kommt allermeistens was Gutes bei raus.
Absolut. Ja, genau so ist es.
Sehr schön. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, bitte. Sehr gern.
Auch für die Fortbildung ist also gesorgt. Und auch hier zeigt sich, ein Austausch untereinander, egal ob zwischen Jung und Alt oder zwischen Führung und dem Team, ist elementar, wenn man etwas positiv verändern will. Jemand, der das auch so sieht, ist Johannes Tüx, Chefarchitekt von EUREF. Dort wird das nämlich auch so praktiziert. Hallo erstmal, Herr Tüx.
Hallo, schönen Tag.
Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von EUREF, sondern dort auch sozusagen in der Herzkammer tätig, im Architekturbüro. Und bei EUREF, das wissen wir und unsere Hörer ja schon, ist das Thema Nachhaltigkeit quasi allgegenwärtig. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie das aus architektonischer Sicht da schon ganz von vorne, von Beginn an der Planung quasi mitgedacht wird?
Ja, muss man vielleicht vorausschicken. Ich bin ja Geschäftsführer der EUREF Consulting und wir sind sozusagen das Architekturbüro, was von der Projektentwicklung, von der Ideenfindung beteiligt ist, bei der Ausformung der Gedanken, warum wir überhaupt bauen und wir dann bauen und was wir damit auch bezwecken. Also es ist ja kein Selbstzweck, dass man irgendwo ein Haus hinstellt und dann hofft, irgendjemand kann es schon nutzen. Und so war das halt auch bei dem EUREF Campus, den wir ja hier in Berlin zunächst initiiert haben, noch 15 Jahre vorher oder vor 15 Jahren erschien die ganze Geschichte an. Und damals war ich ja auf einem alten Gaswerk in Berlin-Schöneberg und hatte zum ersten Mal diesen riesigen Gasometer wahrgenommen und auch mal richtig verortet, wo er steht. Und das war damals ein mehr oder weniger aufgelassenes Gelände, also niemand hat das mehr genutzt. Die GASAG, das ist der regionale Gasversorger von Berlin, hatte sich schon anders orientiert. Hier fand keine Gasproduktion mehr statt wie vor 150 Jahren, sondern man hat eine Verwaltung und Organisation hier erledigt und die Restflächen lagen brach. Ja. Und ich dachte, wow, was für eine Chance. Und habe gefragt, was passiert denn hiermit? Denn Nachhaltigkeit, darum geht es ja auch heute hier, ist natürlich auch ein Thema, dass man eben sich um Nachnutzung kümmert und auch immer wieder neu belebt und eine Stadt auch nutzbar macht und nutzbar hält. Und dann in die neue Zeit versetzt oder in die jeweilige Zeit und dazu Ideen entwickelt. Und dann sagte man mir, lass uns doch die Gasometer abreißen und hier, dann kann man mal Tabula Rasa machen und neu irgendwie denken und so. Und ich sagte, oh, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie man mit dem Bestand, und das war ja auch ein Denkmal, eben eine neue Nutzung anstrebt. Und da kamen so die Gedanken, ja, was könnte man denn machen? Und ich fand ja den Standort, der ja immer mit Energie zu tun hatte. Man hat ja hier auch Gas produziert, man hat Kohle angeliefert, man hat in den Kartoffelhöfen das Gas gelöst, wie auch immer, und gesammelt in den Gasometern und dann in der Umgebung weiterverteilt. Diese Geschichte war ad acta, denn wir hatten Erdgas umgestellt, wie auch immer, und dann stand eben der Gasometer da und ich dachte mir, lass uns doch über die Zukunft von Energie und all den Fragen rundum nachdenken. Und da kam eben der Gedanke auf, dass wir das als EUREF Campus später genannt, früher als Arbeitstitel Europäisches Energieforum, einmal positionieren.
Das heißt, diese ganze Idee, Dinge nachhaltiger zu nutzen, indem man sie eben auch mal vielleicht umnutzt, war quasi die ganz grundlegende Idee dieses Campus überhaupt.
Ja, genau. Ja. Also es ist ja so, dass man in jeder Zeit, in der man als Architekt tätig ist, dann sich auch Aufgaben stellen muss. Es ist ja nicht so, dass wir ganz isoliert von dem technischen Doing, der Weltgeschichte, der Zeitenläufe, isoliert davon irgendwie agieren. Man kann ja nicht immer alles beseitigen, neu anfangen, sondern man muss sich auch der Historie stellen. Das ist ja auch mit ein Teil einer Nachhaltigkeit, dass man eben die Wurzeln und das Verständnis für die Historie und auch die Stadtgeschichte hat. Und dann auch darauf fundiert eben weiterentwickelt, dass es eine Logik gibt und dass eben auch das im Bewusstsein der Menschheit bleibt. Denn das gehört ja dazu, auch zur Architektur, die Geschichte, das aktuelle Sein und wie die Welt morgen aussehen kann.
Ist das ein Zeitgeist oder ist dieser Zeitgeist denn bei allen Menschen, die sich, bei allen Architekten so wichtig? Oder ist das was, was vielleicht noch beim einen oder anderen ein bisschen mehr da rauskommen könnte?
Och, ich glaube, da muss man jeden Architekten selber fragen, wie damit umgegangen wird. Aber man kann schon feststellen, dass sich ja jede Generation auch der Zeitgeschichte stellt. Also wir kennen ja Fridays for Future oder all die ganzen Bewegungen, die ja auch in allen Fachbereichen dann um sich greift. Es gibt Bauhaus Erde, es gibt verschiedene Initiativen. Wie kann man mit Ressourcen besser umgehen? Wie kann Architektur neu gedacht und zeitgemäß und nachhaltig ausgerichtet sein? Ich glaube, da stellen sich schon viele Leute, die sich ernsthaft mit Architektur beschäftigen und auch entschieden haben, Architektur zu studieren. Das ist schon mit einer der Hauptbeweggründe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das, denke ich mal, kann man erstmal grundsätzlich voraussetzen. Aber man muss halt schauen. Es gibt halt auch immer wieder Modeerscheinungen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel alle auf Holz stürzen oder sagen, jetzt müssen wir alles aus Holz bauen, das ist vielleicht auch nicht die richtige Antwort. Also man muss dann immer schon sehr differenziert schauen, auch Dinge und Sachverhalte verstehen. Und ich muss sagen, das Leben des Architekten ist heute vielleicht etwas komplexer, wenn wir etwas planen und umsetzen, als es vielleicht vor einigen Jahren noch war. Das ist schon wichtig.
Weil es mehr Ansprüche gibt und mehr Vorgaben?
Ja, also das ist interessant, wenn man sich das einmal anschaut. Früher einen Bauantrag, ich finde das immer sehr lustig, wenn ich so alte Unterlagen dann sichte, wenn wir halt weiterarbeiten oder eben auf Grundlage einer historischen Architektur dann weiter uns orientieren. Die alten Bauantragsunterlagen, das ist eine Wand aus Zerstrichen dargestellt, da gibt es kaum irgendwelche Nachweise. Da gibt es ein paar grüne Einträge der Bauaufsicht und lustig, fertig war das Haus. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt schlechter war, aber damals hat man eben einen gewissen Formkanon, eine gewisse Grundlage, gewisse technische Dinge vorausgesetzt und hat eben geglaubt, dass der Fachmann vor Ort dann schon einiges in seiner Kenntnis der Qualifizierung und des Studiums und der Bautechnik richtig ausführt. Heute haben wir eine unglaubliche Vielzahl von Nachweisen, die wir führen müssen. Und ich weiß nicht, ob die Architektur dadurch wirklich wesentlich besser wird, aber es ist viel, viel umfangreicher geworden. Und ich benutze gerne das Wort, dass der Architekt eigentlich nicht mehr universal dilettant ist, weil er muss ja in so vielen Fachrichtungen ausgebildet sein und sich informieren und über die Materialität, über Dämmung, über Schalldämmmaß, über den Vogelschutz, über dies und jenes und so. Er ist auch so viele Fachleute angewiesen, die zu einem Bauwerk beitragen. Und er muss es ja eigentlich auch durchschauen. Man muss auch sagen, okay, macht das jetzt Sinn? Oder gebe ich dem jetzt den Vorzug? Ist es ja auch hin und wieder ein Kompromiss, den man eingehen muss. Und dann muss man da sich sehr gut weiterbilden, fortbilden und immer auf dem Laufenden sein, damit man eben nicht irgendwo vielleicht den falschen Themen nachläuft und dann das Bauwerk eben nicht in der Qualität herstellt.
Klingt auf jeden Fall, als ob man ziemlich viel am Ball bleiben müsste, um nicht den Anschluss zu verlieren in so einem Job.
Ja, aber ich glaube, das haben ja alle Berufe, bringen das mit sich. Ich habe aber den Eindruck auch, dass die Zeit ein bisschen schneller läuft und auch die technischen Veränderungen natürlich schon ja, markant sind. Hm. Und wird sich wahrscheinlich in der Zukunft nochmal verändern und viel schneller verändern. Und dem unterliegen wir natürlich auch. Und ja, da ist schon eine gewisse Geschwindigkeit drin. Aber auf der anderen Seite, wenn wir an Architektur denken, wir sind ja angehalten, das ist ja auch unser Thema Nachhaltigkeit, dass ein Bauwerk eben lange Jahre steht. Ne? Und dass wir es nicht so oft verändern, dass es eben auch den Nutzungen und den Dingen sich immer wieder anpassen kann. Und da ist es eben so, dass manchmal so ein Blick in die Historie auch ganz interessant ist.
Wenn Sie zurück an Ihr Studium, an Ihre Ausbildung denken, war da dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, umweltschonendes Arbeiten, war das da schon so ein großes Thema oder kam das später?
Ja und nein. Also ich muss sagen, ich habe ja Design in Architektur und Architektur in Deutschland und USA studiert und verschiedene Praktika in Handwerksbetrieben und auch Büros gemacht. Und wir haben also zum Beispiel in der Hochschule auch eigene Werkstätten gehabt und man hat immer einen Bezug zur Materialität gehabt und also auch Materialwirtschaft, wie man damit umgeht. Wenn ich bei meinem Schreiner gearbeitet habe, dann habe ich mich sehr früh mit Materialien auch beschäftigen müssen und auch das als sehr interessant empfunden. Was sind das überhaupt für Materialien? Also gerade Schreiner haben damals noch formaldehydhaltige Spanplatten verwendet und nach ging man dazu über, eben auf diese Materialien zu verzichten, lieber aus Vollholz oder anderen Werkstoffen mit denen zu arbeiten, die eben ja ein angenehmeres Arbeiten, aber auch sogar das Raumklima nicht verändert haben. Man kennt das noch, wenn man früher eine solche Platte gesägt hat oder sogar als solche ein Möbel im Raum hatte, ist der Raum danach auch. Also ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Vielleicht die ersten Willi-Regale, wenn sie mal weggebröselt waren, auch das immer ein bisschen komisch. Ne? Also das sind schon Dinge, wo man sich natürlich da auseinandersetzt. Und das war durch das Studium schon ein bisschen vorgegeben. Ich glaube aber, dass heute viel aufgeschlossener und viel bewusster natürlich in diese Richtung gedacht wird. Das habe ich also auch bei unseren Studenten gesehen. Wir haben ja Festangestellte, Architekten, alte Hasen, junge Architekten und dann auch einige Studenten. Ne? Und dadurch haben wir auch den Kontakt zu deren ja, Hochschulstudium, ein bisschen Einblick darin. Wir besuchen das auch und haben da hin und wieder auch Arbeiten, die wir betreuen in den Hochschulen. Ich war mal in Dessau, habe das dort gesehen, was die Leute dort machen. Und da habe ich den Eindruck, je nachdem, wie der Einzelne interessiert ist, da passiert schon extrem viel.
Gut, das heißt, Sie können Ihnen dann wahrscheinlich, den Studierenden dann wahrscheinlich auch aus Ihrer langjährigen Erfahrung einiges mitgeben, was Sie da vielleicht nutzen können.
Ja, es ist aber auch ein wirkliches ein Wechselwirkung. Die muss auch da sein, denn ich bin jetzt fast 60 und meine Betrachtung der Welt ist dann doch ganz anders und ich kann mich erinnern, dass ich mit in den 20ern anders über die älteren Architekten gedacht habe und habe gedacht, mein Gott, sind die unbeweglich geworden und die müssen doch ganz anders. Und ich glaube, das ist auch so, wenn du diese Interaktion muss man auch pflegen und nicht so sagen, ich habe jetzt hier die Weisheit gegessen, und sondern man muss auch verstehen, was eben junge Leute bewegt. Und das sind ja ganz andere Lebensarten. Ne? Also wenn ich bin nicht so ein Homeoffice-Typ, ich merke aber, dass Leute ein ganz anderes Arbeiten heute bevorzugen und die Lebensumstände sich wieder verändert haben. Ne? Und da muss ich dann schon auch mich manchmal zurücknehmen und sagen, okay, was bewegt eigentlich die jungen Leute heute? Was ist deren Perspektive? Und was ist das Umfeld? Und das muss ich dann halt auch mit einkalkulieren und mit einbeziehen. Und ich glaube, in der Wechselwirkung des gegenseitigen Verstehens und Verständnisses kann man ganz gut arbeiten. Und so sollte es sein. Also ihre Worte, ne? Man möchte das gerne. Ne? Manchmal ist es aber so, dass man im technischen Doing vieles auch außer Acht lässt. Das ist ja ganz klar. Ne? Sagt man, ich muss das jetzt entscheiden. Ne? Ich habe jetzt Verantwortung als Geschäftsführer, wie auch immer. Und hin und wieder, ja, muss ich das dann halt einfach anleiten und organisieren. Aber es wäre gut, wenn man häufiger in Short und was da steht.
Wie in allen Lebenslagen.
Ja, kann sein.
Was würden Sie denn sagen, jetzt mal für Laien ein bisschen runtergekocht, ein bisschen vereinfacht gesagt, was sind denn so die Grundprinzipien in der Architektur und wie passt Nachhaltigkeit da ganz konkret rein?
Was heute teilweise gebaut wird in sehr einfacher Form, da frage ich mich, ob die Qualität nicht ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also da müssen wir schon gucken, nachhaltig ist auch nicht nur billig, einfach und baueffizient in gewisser Form zu bauen, sondern dass sich die Menschen darin auch wohlfühlen, entfalten können und gerne dort wohnen. Also dass das Umfeld auch stimmt. Das ist also eine sehr größere, komplexere Aufgabe. Wenn wir zum Beispiel heute über Büroflächen nachdenken, dann ist es eigentlich der falsche Ansatz. Also es ist nicht das Büro, sondern wir haben ja einen Campus kreiert. Also wir arbeiten hier an Themen rund um Energie und Mobilität und versuchen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was einmal die interne Vernetzung sicherstellt, eine Qualität, dass die Menschen dort gerne hinkommen, gut kommunizieren können, eine Aufenthaltsqualität haben, auch nebenher, dass eben viele Veranstaltungen stattfinden zu ihren Fachthemen. Das ist der Campus. Das macht ja den EUREF Campus auch aus. Also wir haben überall Veranstaltungsräume. Wenn wir externe Veranstaltungen durchführen, gibt es immer die Interaktion mit den Nutzern auf dem Gelände. Das ist also dies auch wiederum zu einem Mehrwert führt. Und es geht also darum, bei solchen nachhaltigen Themen nicht nur an die Bautechnik, die Energieversorgung zu denken, sondern also ganzheitlich zu denken, bis hin zur Ausbildung. Wir haben ja auch den Campus in Berlin und auch in Düsseldorf. Hier bei uns in Berlin ist das TU Campus EUREF, in Düsseldorf den Talent Campus. Die Kooperation mit regionalen Hochschulen und den Firmen, die bei uns ansässig sind, sodass also auch das Thema, wie werden die Leute ausgebildet, wie interagieren die mit ihren zukünftigen Arbeitgebern, wie kann also für eine Firma Recruiting aussehen, dass sie halt mit den Studenten schon teilweise an Lösungen arbeiten, die vorbereiten auf Themen. Und das alles zählt mit in dieses Thema Nachhaltigkeit hinein. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir also diese Idee damals entwickeln konnten, das auch durchführen konnten, in Berlin mit sehr viel Energie. Es hat ja auch 15 Jahre gedauert. Und wir hatten sehr viele Mitstreiter, die das sehr positiv mitbefördert haben. Und ich muss sagen, auch in Düsseldorf haben das viele erkannt. Es gab ja, als wir uns das Grundstück angeschaut haben in Düsseldorf, auch andere, die so anderes bauen wollten. Man hat gesagt, nein, euer Thema, das gefällt uns, die haben das sofort erkannt und haben uns darin unterstützt. Mhm. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist, dass man eben auch eine Art Community hat, die gemeinsam an solchen Themen arbeiten möchte und das solche Projekte umsetzt und dann zum Erfolg führt.
Das schönste Gebäude bringt uns nichts, wenn es nicht mit Menschen gefüllt ist.
Ja, das ist wichtig. Es sind also eher die Lebenswelten oder das Umfeld, was wir kreieren. Und deswegen, ich habe den Eindruck, teilweise stehen ja Bürogebäude leer oder Strukturen stehen leer, weil sie ja vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, vielleicht eben nur so sehr an Flächeneffizienz und Profit ausgerichtet sind. Es gehört viel, viel mehr dazu, heute ein Umfeld zu schaffen, worin Menschen arbeiten, leben und das eben ja so eine gewisse, ein Lebensarbeitswohnen, wie auch immer, Umfeld schaffen, wo die Menschen sich wohlfühlen.
Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Aufgabe für die Zukunft. Danke, Herr Tüx.
Absolut. Ja, bitte gerne.
Das war jetzt an der einen oder anderen Stelle fast schon philosophisch, aber sehr spannend, wie ich finde. Alles ist in ständigem Wandel. Jeder Einzelne kann mit seinem Handeln etwas verändern. Und das Wichtigste bei jeder Veränderung, immer schön flexibel bleiben. Auch und vor allem bei Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Über das Thema Kreislaufwirtschaft haben wir hier schon öfter gesprochen. Immer mal wieder zwischendrin. Aber was bedeutet das eigentlich so genau im Gebäudesektor? Darüber sprechen wir nächste Woche bei Zukunftsorte ganz ausführlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin aber erstmal eine gute Woche. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao.
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.